ARD.
SWR Kultur. Forum.
Für Freiheit und Gerechtigkeit. 500 Jahre Bauernkrieg. Am Mikrofon Gregor Papsch. Eine erste deutsche Revolution. Urkampf für soziale Gerechtigkeit. Aufstand für die Menschenrechte. Der Bauernkrieg von 1525 ist immer das gewesen, was wir in ihm sehen wollten. In Deutschland, zumindest im Westen, ist er weitgehend vergessen. Hunderttausende Menschen protestierten damals gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse, kämpften für Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Ein Krieg, der in seinen Forderungen erstaunlich modern anmutet. Was trieb die Bauern in den Aufruhr, wie er damals hieß, und der vor allem in Süddeutschland, im Elsass und in Thüringen erbittert ausgetragen wurde? Und was macht ihn bis heute bedeutsam? Das diskutieren wir in diesem Forum hier bei SWR Kultur. Und wir, das sind Dr. Marina Münkler, Literaturwissenschaftlerin und Professorin an der Technischen Universität Dresden. Mit dabei ist auch Professor Dr. David von Meyenburg an der Universität Frankfurt am Main, lehrt er Rechtsgeschichte. Und ich begrüße Professorin Dr. Lyndall Roper, Historikerin an der University of Oxford. Für die Freiheit, der Bauernkrieg 1525 heißt ihr Buch zum Thema, das gerade erschienen ist. Lyndall Roper, der Bauernkrieg, schreiben Sie, war der Zitat, größte Volksaufstand in Europa vor der Französischen Revolution. Wir haben also ein Ereignis vergessen, das für die deutsche Geschichte ungeheuer wichtig war. Was macht den Bauernkrieg so bedeutsam?
Der Bauernkrieg ist so bedeutsam, weil so viele daran teilgenommen haben. Und weil sehr viele ihr Leben dafür eingesetzt haben. Sie haben ihr Leben verloren. Wir werden nie wissen, wie viele, aber es war ein traumatisches Ereignis. Und es ändert unser Verständnis von der Reformation.
Marina Münkler, auch von Ihnen gibt es ein neues Buch zum Thema Anbruch der neuen Zeit, das dramatische 16. Jahrhundert. Und am Beginn dieses Jahrhunderts steht der Bauernkrieg mit einer dramatisch großen Zahl an Toten, wie es sie seit der großen Pest Mitte des 14. Jahrhunderts nicht mehr gegeben hat. Das weiß noch heute kaum jemand. Wie wichtig für die deutsche Geschichte war dieser Krieg, den wir so ganz aus dem Blick verloren haben?
Der Bauernkrieg war für die deutsche Geschichte durchaus sehr wichtig, auch wenn er im sozialen Gedächtnis der Deutschen nicht tief verankert war, abgesehen von der DDR. In der DDR spielt der Bauernkrieg als Teil des kulturellen Gedächtnisses eine sehr große Rolle. Die Rede von der frühbürgerlichen Revolution, mit der man quasi versucht hat, so etwas wie eine revolutionäre Tradition zu begründen und Bauernkrieg und Reformation, so hat Friedrich Engels sich das schon überlegt, zusammenzudenken. Von daher muss man sagen, das soziale Gedächtnis des Bauernkrieges ist in beiden deutschen Staaten extrem unterschiedlich gewesen.
Herr von Meyenburg, was ist der Bauernkrieg für Sie, für den Rechtshistoriker? Ein Volksaufstand, eine Revolution, vor allem, was hat er bewirkt?
Der Bauernkrieg ist für die Rechtsgeschichte vor allem deswegen interessant, weil er Quellen produziert, weil er Menschen zum Sprechen bringt, die normalerweise in der Rechtsgeschichte nicht so richtig ihren Platz haben. Da gibt es Gesetze, da gibt es Gerichtsurteile, aber der gemeine Mann, wie man ihn damals nannte, der spricht normalerweise nicht. Und ich finde solche Konflikte sehr interessant, weil sie Menschen zum Sprechen bringen und Quellen erzeugen, die wir auswerten können und die uns etwas erzählen über auch über die Lebenswirklichkeit, über die rechtliche Wirklichkeit der Menschen in dieser Zeit.
So, Lyndall Roper, ich habe ja erst mal gestaunt, als ich Ihr Buch las, denn gleich am Anfang erzählen Sie, wie Sie recherchiert haben. Sie sind nämlich die Schauplätze des Bauernkriegs, zumindest einige, mit dem Fahrrad abgefahren, viele hundert Kilometer insgesamt, hauptsächlich in Süddeutschland. Wo sind Sie denn langgeradelt?
Von Straßburg bis nach Konstanz und über viele Städte in Elsass. Aber angefangen habe ich mit einer Reise von Mühlhausen nach Frankenhausen, also Thüringen. Genau die Strecke, ja, die Strecke, die Thomas Müntzer und seine Anhänger vor der Schlacht in Frankenhausen abgelegt haben.
Kriegt man eine andere Perspektive, wenn man so vorgeht? Wie war da Ihr Eindruck?
Ja, man versteht das völlig ganz anders und vor allem, wenn man am Schlachtfeld ist und sieht, wie weit man sehen kann von Frankenhausen aus, wenn man da steht, dann hat man plötzlich, dann versteht man, warum ein Regenbogen, was damals erschienen ist, so viel für die Kämpfer bedeutet hat und warum man geglaubt hat, dass Gott auf seiner Seite steht. Man kann sehr, sehr weit sehen. Man sieht das Land, wofür man kämpft.
Und was war das eindrucksvollste Erlebnis, das Sie auf Ihrer Fahrradtour bekommen haben?
Ich habe einfach die vielen verschiedenen ökonomischen Landschaften gesehen. Und es wurde mir klar, wie verschieden das Land ist und wie viele Verbindungen es gibt. Also Verbindungen zwischen Städten, die herrschaftlich gesehen ganz andere Orte sind. Mhm. Aber dennoch kann man die Strecke gut mit dem Rad ablegen.
Ja, Frau Münkler, wie ist da Ihr Eindruck? Wie auffindbar ist der Bauernkrieg heute noch in Deutschland? Es gibt da ja das monumentale Panoramabild des DDR-Künstlers Werner Tübke im thüringischen Bad Frankenhausen, da wo Lindel Roper auch hingeradelt ist. Gibt es ansonsten Orte, wo man heute noch ein Gefühl für diese Katastrophe von 1525 bekommen kann?
Naja, vielleicht wenn man nach Memmingen reist im Allgäu, da kann man schon das eine oder andere noch sehen. Also weniger jetzt sozusagen unmittelbare Zeugnisse des Bauernkrieges als das, was daran erinnert. Da gibt es in Memmingen das eine oder andere. Und wenn man in diesem südwestdeutschen Raum im Allgäu ist, dann sieht man, dass letzten Endes, also die Kleinräumigkeit der bäuerlichen Kultur, die ist in Südwestdeutschland ja noch ganz gut zu erkennen. Die kann man in Ostdeutschland so nicht mehr erkennen. Da gab es ja die großen LPGs und das heißt, also diese Landwirtschaft, die es da heute gibt, ist viel großräumiger. Aber andererseits ist eben mit diesem unglaublichen Monument, das Tübke da in vielen Jahren geschaffen hat, der Auftrag, er geht ja 1974. Und ich muss sagen, das ist eines der eindrucksvollsten Kunstwerke in der deutschen Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die wir haben.
Ja, Herr von...
Genau. Ich würde Ihnen völlig zustimmen. Das ist ein fantastisches Bild.
Ja, Herr von Meilenburg, jetzt Memmingen fehlt schon. Das hätten Sie jetzt wahrscheinlich auch vorgeschlagen, denn da haben Sie ziemlich viel geforscht, oder?
Also Memmingen, einerseits das Allgäu ist natürlich ganz wichtig. Ich habe jetzt in der letzten Zeit mich vor allem mit der ganz frühen Phase beschäftigt, mit dem Aufstand in Stühlingen in der Nähe von Waldshut. Das interessiert mich deshalb, weil ich mir die Frage gestellt habe, warum konnte dieser Konflikt nicht verhindert werden? Welche Stufen hat er durchlaufen und welche Chancen gab es, die Sache rechtlich, friedlich mit Schiedsgerichten und in dieser Weise zu entscheiden? Ich finde die Idee, Strecken abzugehen, sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass das damals auch eines der Probleme war, die verhindert haben, dass dieser Konflikt leicht gelöst werden konnte. Das waren die großen Abstände zwischen den Akteuren. Erzherzog Ferdinand saß damals in Wien und hat von dort aus versucht, den Konflikt zu steuern. Seine Unterhändler vor Ort hatten eine ganz andere Perspektive. Und wenn man sich diese Entfernungen überlegt, wie lange brauchte ein Reiter oder eine Kutsche, um diesen Weg zurückzulegen, dann erklärt das ein bisschen mit, warum die Situation so eskaliert ist. Das ist jedenfalls das Ergebnis meiner Forschung in dem Bereich.
Nun gilt das ja nicht für alle Landesherrschaften in dem Bereich, also ja für den Erzherzog, aber es gibt ja relativ viel kleinräumigere Herrschaften. Da waren die durchaus näher dran. Ich glaube, zum einen muss man sagen, der Bauernkrieg ist zu diesem Zeitpunkt nicht der einzige Krieg. Dass die Herren dann so erbittert zurückschlagen können, hängt auch damit zusammen, dass von der Schlacht von Pavia sehr viele Landsknechte zurückkommen und dass sie von daher dann Truppen quasi zur Verfügung haben. Das ist das eine. Das andere, glaube ich, die Forderungen der Bauern sind schon ziemlich fundamental. Also das sind ja keine, und Sie kennen sie besonders gut, Herr von Meinburg. Ich habe ja Ihr Buch über die 12 Artikel gelesen.
Über die wir nachher noch reden werden.
Die sind fundamental. Also sie wollen ja nicht nur einfach ein bisschen eine Verbesserung ihrer sozialen Lage. Sie überlegen sich, dass sie frei sein wollen. Und da orientieren sie sich an Luther und der Freiheit eines Christenmenschen. Sie überlegen sich, dass sie zwar bereit sind, den Großzehnten zu bezahlen, aber nicht den Kleinzehnten. Also ihre Forderungen sind doch sehr detailliert und kleinteilig. Sie wollen ihre Pfarrer selbst wählen. Also sie haben schon Vorstellungen, die deutlich über, wir wollen unsere soziale Lage ein wenig verbessert haben, hinausgehen.
Lindel Roper.
Ja, ich würde sagen, ja. Es ist eine religiöse Bewegung mit einer eigenen Theologie.
Ich würde als Jurist antworten, es kommt darauf an. Ich glaube, das Problem ist, je genauer man hinschaut, umso unklarer werden die Dinge. Wenn man zum Beispiel überlegt, wer sind die Bauern eigentlich, dann muss man eigentlich mikroskopisch gucken, was ist in diesen Dörfern eigentlich los. Diese Dörfer waren in sich auch schon extrem kleinteilig. Das heißt, es gibt eine Oberschicht innerhalb dieser Dörfer, die sehr einflussreich ist, die wahrscheinlich auch sehr gebildet ist, lesen und schreiben möglicherweise sogar konnte, die auch im internationalen Handel teilweise tätig war. die auch nicht arm, sondern reich war. Und es gibt die Hintersassen und es gibt das Gesinde. Es gibt also auch eine große soziale Differenzierung innerhalb der Dörfer. Und die große Frage, und da fehlen uns auch leider in weiten Teilen die Quellen, ist, was passiert eigentlich unter diesen Bauern? Wer sind die eigentlich? Wer spricht da eigentlich und was wollen die jeweiligen Akteure? Die 12 Artikel, aber da kommen wir, glaub ich, später auch noch drauf zurück, sind ein Produkt, das möglicherweise gar nicht so unmittelbar auf bäuerliche Initiative zurückgeht, sondern möglicherweise von Theologen verfasst worden ist. Wenn man sich aber die vielen hunderte einzelner Bauernartikel anschaut, die in allen Dörfern oder in vielen Dörfern produziert worden sind, dann entsteht ein sehr buntscheckiges Bild von Forderungen, die auch teilweise sehr unterschiedlich waren, teilweise ging es nur um die Frage, ob man die Latrinen des Herrn reinigen muss oder nicht. Und teilweise ging es um fundamentalere Dinge. Ich würde ganz gerne ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass die Reformation am Anfang des Bauernkriegs stand. Wenn man sich die Akten anschaut zu Stühlingen, dann sieht man, dass das zuallererst, und das ist durchaus revolutionär, wenn man so will, eine Infragestellung der Herrschaft war. Die erste Frage, die die Bauern stellten an den Landgrafen von Stühlingen, war, dass er seine Patente zeigen soll, seine Herrschaftslegitimation vorweisen soll. Und das hat eine Schockwelle ausgelöst. Das hat ihn tief getroffen, dass seine eigenen Bauern ihm plötzlich die Gefolgschaft verweigern. Und das sehe ich als eine viel wichtigere Frage als die Reformation, die in den Quellen, zumindest zu Stühlingen, überhaupt keine Rolle spielt, überhaupt nicht auftaucht.
Lassen wir die Reformation noch mal ganz kurz beiseite. Lyndall Roper, am Anfang, schreiben Sie auch in Ihrem Buch, waren die Bauernproteste eher eine politische Bewegung, die Forderung nach einer gerechteren Gesellschaftsordnung, aber dann wurde eben sehr viel mehr daraus. Wir werden gleich noch darüber sprechen, was da eigentlich, welche Dinge da noch ins Spiel kamen. Aber es wurde sehr viel mehr daraus, die Frage nämlich, wie schützt man, und diesen Satz habe ich bei Ihnen gelesen, wie schützt man die Ressourcen der Erde zum Nutzen aller? Das klingt sehr modern, was meinen Sie?
Ja, genau. Also ich würde sagen, es fängt wie ein normaler Aufstand an, aber eine Bewegung ist immer etwas, was in Bewegung ist. Also es ändert sich mit der Zeit, da kommen neue Impulse, da wird über den Winter entwickelt man weiter Gedanken. Und wenn man in einer Gruppe ist, dann ändern auch die Gedanken, weil man dann mit anderen in Kontakt kommt. Und die Bewegung hat einen Impuls in und für sich. Und ich finde, das gehört auch zur Geschichte des Bauernkriegs. Und dann wird eine Theologie, also da kommen Ideen zusammen, was mit Ressourcen zu tun haben. Also Holz, Wasser, Tiere, die man jagen kann, all die Sachen, die Gott für uns geschaffen hat. Und das ist das, was diese vielen Forderungen einen Sinn und eine Berechtigung auch gibt. Also das heißt, jeder muss das Wasser benutzen können, nicht nur die Herren. Und zum Beispiel, viele Episoden von dem Bauernkrieg handeln vom Fisch. Da sammelt man sich, da fischt man einen Teich auf, um zu zeigen, das sind unsere Fische auch. Niemand darf das Wasser für sich allein beanspruchen. Ja. Oder es fängt mit Jagden an. Man jagt Hasen, die vorher verboten wurden. Solche Sachen sind Teil von diesen Dynamik, von dem Bauernkrieg.
Herr von Meinburg, kann man sagen, es gab einen konkreten Auslöser, einen Funken, der sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Mir begegnet da immer diese eine Anekdote aus dem Ort Stühlingen, den Sie auch schon erwähnt haben. Da waren irgendwie Schnecken im Spiel. Was war da los?
Ja, das ist eine ganz rätselhafte Geschichte. Ich persönlich glaube nicht, dass sie in irgendeiner Weise der Wahrheit entspricht, sondern das ist ein Konstrukt. Die spannende Frage, also die Geschichte geht so, dass die Landgräfin von Stühlingen in der Erntezeit die Bauern aufgefordert habe, Schneckenhäuser zu sammeln, um Garn zu spinnen, um damit sie Garn spinnen können. Das ist jetzt vielfach diskutiert worden, ob das überhaupt eine sinnvolle Aufgabe war und so weiter. Ich glaube, dass es ein Stück Propaganda ist. Die spannende Frage ist nur, wessen Propaganda? Ist es die Propaganda der Bauern zu sagen, wie ungeheuerlich die Forderungen sind, die die Herrenseite stellt? Oder ist es die Propaganda der Herrenseite, die sagt, die Bauern haben wegen einer Kleinigkeit diesen Riesenaufstand angezettelt? Das ist also diese Urgeschichte praktisch dieses Aufstands, in Stühlingen. Mich interessiert stärker, warum diese vielen Versuche, diesen Konflikt am Anfang zu stillen, warum die alle gescheitert sind. Man kann natürlich, und da gebe ich Frau Münkler auch völlig recht, auf die Schlacht von Pavia zurückkommen, die einfach erst die Ressourcen freigesetzt hat, die die Herrenseite brauchte, um den Konflikt militärisch zu lösen. Ich glaube aber auch, dass man durchaus am Anfang, jedenfalls die Unterhändler vor Ort, durchaus mit Hoffnung auf Erfolg versucht haben, das Ganze friedlich beizulegen. Es gab eine ganze Serie von Verhandlungen, die sind alle gescheitert. Warum sind die gescheitert? Nur zwei kurze Überlegungen. Das eine hatte ich gerade schon gesagt, die Entfernung. Erzherzog Ferdinand hatte nur eine sehr unvollständige Information. Er sprach immer von der lutherischen Sekte, die hier irgendwie tätig sei. Das hört man weder beim Rat in Innsbruck. Der Hofrat in Innsbruck war sozusagen die Schaltstelle zwischen dem Erzherzog und den Unterhändlern vor Ort. Und man hört es erst recht nicht von den Unterhändlern vor Ort. Ich habe das in den ganzen Akten an keiner Stelle gefunden, dass irgendwo ein reformatorischer Impuls zuständig gewesen sein soll für die Auslösung des Bauernkriegs. Sondern es ging um konkrete Forderungen und die Dynamik führte dazu, dass es immer schwerer wurde, Kompromisse zu finden, weil immer mehr Leute beteiligt waren mit immer mehr unterschiedlichen Forderungen und dann kamen plötzlich die 12 Artikel und gaben dem Ganzen eine andere Wendung, indem sie die Reformation ins Spiel brachten und das göttliche Recht plötzlich als Lösung präferiert wurde gegenüber der traditionellen Lösung über Schiedsgerichte oder gerichtliche Streitbeilegung.
Wir kommen gleich auf die Reformation und auch nochmal auf die 12 Artikel zurück. Ich will Frau Münkler gerne nochmal ganz kurz klären. Es ging ja damals los, vor allem in Südwestdeutschland. Das war das Epizentrum sozusagen. Erst dann hat sich der Protest ausgeweitet. Warum eigentlich gerade dort im Süden? Warum nicht in Westfalen, in Friesland oder wo auch immer?
Naja, ich würde eben sagen, zum einen ist das eines der reformatorischen Kerngebiete, Südwestdeutschland. Also ich würde schon die Reformation gerne stark machen in den Zusammenhang mit dem Bauernkrieg. Zweitens haben wir zwar den Erzherzog Ferdinand, der da große Teile von beherrscht, aber er ist nicht der Einzige. Es gibt viele kleinräumige Herrschaften. Und es gibt gleichzeitig ein besonders intensives Anwachsen der Steuerlast für die Bauern und übrigens auch die Handwerker. Es sind ja keineswegs nur Bauern, die sich daran beteiligen aus den Dörfern und den Städten, sondern eben auch die Handwerker. Und die Abgabenlast, die ihnen aufgedrückt wird, nicht zuletzt wegen der Türkenkriege, für die immer mehr Geld gebraucht wird. Habsburger brauchen vor allen Dingen sehr viel Geld für die Türkenkriege. Das führt dann dazu, dass sie diese Abgaben, die sie ja zu zahlen gewohnt sind, zunehmend als zu drückend und als ungerecht empfinden. Und gleichzeitig gibt es in der frühen Reformation, also man muss ja nicht nur auf die großen Schriften von Luther, wenngleich von der Freiheit eines Christenmenschen dann doch schon eine erhebliche Rolle gespielt hat, schauen. Aber der Bauer im Reformationsdialog, in diesen frühreformatorischen Dialogen gibt es, das ist eine Konstruktion, gibt es den Bauern auf der einen Seite und den Kleriker, den Pfaffen auf der anderen. Und der Bauer erweist sich in diesen Dialogen immer als der Sieger. Er ist der sehr viel bibelfestere. Er kommt nicht mit theologisch gelehrtem Unsinn, wie das begriffen wird, sondern er hat einen unmittelbaren Zugang zur Schrift. Und diese Vorstellung, die ja auch für Luther eine große Rolle spielt, wenngleich der sich ja dann brutal gegen die Bauern gewendet hat, führt dazu, dass nicht nur was in Gärung kommt an sozialer Unzufriedenheit, sondern dass es Formulierungsmöglichkeiten gibt, wie man sagen kann, was man eigentlich will. Das können natürlich sehr kleinteilige Forderungen sein, aber die Vorstellung von der Gerechtigkeit und davon, dass Christus für alle Menschen gestorben ist und nicht nur für die Herren, führt das schon zusammen. Und das passiert natürlich nicht zuletzt in Thüringen und das macht es interessant, weil da sich ja Thomas Müntzer mit den Bauern verbündet, unter völlig anderen Voraussetzungen. Also er will keine Verbesserung der sozialen Lage, das ist nicht, was ihn interessiert. Also die Bauern haben ihre unmittelbaren Forderungen, aber sie haben den legitimatorischen Rückraum der Bibel. Und sie haben den legitimatorischen Rückraum, dass ihnen quasi demonstriert wird in den Reformationsdialogen, dass sie doch auch selbst denken können, dass sie doch auch selbst sich überlegen können, was gut und was recht ist.
Lyndall Roper, Bauernkrieg und Reformation, wie verhält sich das zueinander? Es gibt eben ein paar Namen, die sich mit dem Bauernkrieg heute vor allem verbinden. Martin Luther und sein Gegenspieler Thomas Müntzer, das waren aber keine Bauern, sondern gebildete Theologen. Ist der Krieg ohne die Theologen denkbar?
Absolut nicht. Und auch was sehr wichtig ist, ist eben die Leibeigenschaft im Südwesten. Und das heißt, dass der Herr bestimmen durfte, also wen man nicht heiraten durfte. Also man durfte in vielen Fällen jemand, der einem anderen Herren gehörte, nicht heiraten. Und das ganze System von Leibeigenschaft ist auch sehr mit der Fertilität von den Menschen verbunden. Also der Herr hat einen Anspruch auf Leibeigenschaft von den Kindern. Das erbt sich durch die Familie. Und das heißt, damit versichert der Herr seine Arbeitskraft. Und es gibt viele Konflikte zwischen verschiedenen Herren und die verschiedenen Rechte auf Leibeigenschaft von irgendjemand. Und dieses ganze komplizierte System hatte sehr viele aktuelle Konsequenzen für die Bauern. Mhm. Und es war auch erniedrigend. Und viele von diesen Herren sind eben klerikal. Also das machte die Theologie plötzlich sehr relevant, weil es auch heißt, dass Christus mit seinem Blut die Freiheit gekauft hat. Mhm. Ja. Und gerade das, also das Blut, der Wein, das ist es, was der Klerus für sich vorenthalten hatte.
So, und da kommt eben dieser Martin Luther und schreibt 1520 einen Traktat von der Freiheit eines Christenmenschen. Und da ist dann explizit von Freiheit die Rede. Das nehmen die Bauern auf. Und aus anfänglichen Forderungen, Frau Münkler, nach mehr Freiheit wurde dann ein blutiger Krieg. Welchen Anteil an der, ja modern gesprochen, Eskalation hatte die Reformation?
Also ich glaube, dass die Reformation sozusagen als der legitimierende Hintergrund einen erheblichen Anteil gehabt hat. Das sieht man ja auch in der Schweiz. Also das spielt eine große Rolle. Andererseits würde ich immer sagen, der Bauernkrieg hat eigentlich einen falschen Namen. Denn es sind nicht die Bauern, die Krieg führen. Jedenfalls ist das zunächst mal ja gar nicht ihre Absicht. Sie stellen ihre Forderungen auf, sie machen ihre schon mit Dreschflegeln und ähnlichem bäuerlichem Gerät bewaffneten Manifestationen. Sie ziehen herum, sie sammeln sich zu Haufen und plündern Klöster. Es geht nicht zuletzt gegen die Klöster, weil die klösterliche Herrschaft, also der Klosterzehnt, den sie zahlen müssen, das stört sie schon sehr. Und sie überfallen auch hier und da mal eine Burg, um sich Waffen zu beschaffen. Aber eigentlich ist ihr Zweck nicht ein ganz großer Aufstand. Der entsteht erst, nachdem die Herren beginnen, den Krieg gegen die Bauern zu eröffnen. Also ich würde sagen, die Eskalationsdominanz letzten Endes in der großen Eskalation liegt bei den Herren. Und häufig ist es auch so, es gibt ja mehrere Schlachten, dass am Vorabend von Schlachten sich teilweise diese Bauernhaufen schon auflösen, weil sie ahnen, dass sie gegen die berittenen Heere nicht werden bestehen können. Und als Münzer nach Frankenhausen zieht, begleiten ihn nur 300 Mühlhäuser, Bauern und Handwerker. Die sind häufig quasi einfach orientiert an der Unmittelbarkeit ihres Seins. Die müssen ja auch wieder auf ihre Höfe zurück und die bewirtschaften. Die Herren entschließen sich, diesen Aufstand brutal niederzuschlagen.
Also ich glaube, dass der Bauernkrieg in eine Zeit fällt, in der in ganz vielen Bereichen, die normalerweise Stabilität schaffen, sehr viel offen war. Und das macht es auch so schwierig für uns Historikerinnen und Historiker, das zu verstehen, weil es so viele Elemente gibt, die zeitgleich alle relevant werden plötzlich.
Zeitgleich und vor allen Dingen an verschiedenen Orten. Ne? Ja. Lyndall Roper, welche Rolle hat denn eigentlich der Buchdruck gespielt? Der war ja gerade erst erfunden. Der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann sagt, der Bauernkrieg war vor allem ein, Zitat, Medienereignis. Haben die neuen Flugschriften zur Eskalation beigetragen? Oder zugespitzt formuliert, hätte der Krieg ohne den Buchdruck vielleicht nie stattgefunden?
Sicher hat das alles gefeuert, aber es war noch eine mündliche Gesellschaft. Man hörte das Wort. Es wurde nicht nur gelesen, sondern es wurde überall gepredigt. Und das ist auch sehr wichtig. Die Reformation war damals eine bunte Bewegung. Mhm. Alle wurden martinisch oder lutherisch genannt. Auch wenn man zurückschaut, da würde man sagen, die waren irgendwie Anhänger von Zwingli oder von irgendjemanden anderen. Aber alle wurden als lutherisch aufgefasst, weil die ganzen Verschiedenheiten im Entwickeln war. Und ich würde sagen, sehr, sehr wichtig ist dieser Hass auf die Klöster, von denen Frau Münkler soeben gesprochen hat. Wir haben nachgerechnet und wir haben feststellen können, dass über 500 Klöster auf irgendeine Weise angegriffen wurde. Es waren verschiedene Graden von Angreifen. Einige wurden niedergebrannt, andere wurden den Kellern ausgetrunken, andere wurden gezwungen, ihren ganzen Besitz aufzeichnen zu lassen. Aber wenn man plötzlich eine Liste von seinem Besitz hat, dann weiß natürlich der Herrscher, wie viel Geld man hat und was man alles mit diesen Mitteln anders einrichten könnte, wie zum Beispiel Schulen, Universitäten, andere Institute für die Armen und so weiter und so fort. Also Luther hat gegen das Mönchtum ausgesprochen und die ganze Reformation hat das Mönchtum in Frage gestellt. Und das mündete dann in diese Welle von Hass auf die Klöster. Mhm. Und das ist unheimlich wichtig für die Dynamik von der ganzen Bewegung. Denn damit wurde das Ganze finanziert. Die Haufen, die Armeen wurden zum Teil finanziert. Die ganzen Haufen wurden auch gespeist durch die Vorräte von den Klöstern.
Genau, die ihnen die Klöster natürlich nicht freiwillig gegeben haben, sondern sie haben die Klöster überfallen. Und das war natürlich, also einerseits waren die ein geeignetes Ziel, weil sie nicht so bewacht waren und von daher war es einfacher. Zum anderen war natürlich in der Reformation durch die Kritik am Mönchtum und die Kritik daran, dass die Mönche eigentlich nur im Kloster sitzen und über ihr eigenes Heil nachdenken und dass das Heil der Gemeinde sie eigentlich nicht interessiert und dass sie außerdem natürlich den Klosterzehnten eingezogen haben, dass sie teilweise als Fronherren tätig waren, also dass sie Frondienste den Bauern abverlangt hatten. Das hat die Klöster zu einem geeigneten Ziel gemacht und dann kam natürlich zu diesem Zeitpunkt kam die Klosterflucht dazu. Das heißt, die Klöster haben sich ja in den reformatorischen Gebieten zum Teil auch schon in Auflösung befunden. Luther heiratet auf dem Höhepunkt des Bauernkrieges eine entlaufene Nonne und er wird immer als entlaufender Mönch und die katholische Propaganda tut sich da also unheimlich hervor. Aber es ist gerade in diesem Bereich eine enorme Unruhe drin und da kommen ganz unterschiedliche Aspekte zusammen, die dann dazu führen, dass die Klöster ein bevorzugtes Ziel werden.
Ja, und wir haben ausrechnen können, dass um 40% der klösterlichen Einrichtungen attackiert wurden, also mitgezogen wurden.
Thomas Müntzer ist ja der andere große Name, der vor allem in Thüringen den Krieg maßgeblich auch befördert hat. Wodurch unterscheidet er sich eigentlich von Luther?
Naja, im Gegensatz zu Luther ist Thomas Müntzer der Meinung, es gibt nicht nur die Erfahrung der Schrift, es ist Gott offenbart sich nicht nur in der Schrift, sondern er spricht zu den Geisterfahrenen, als solcher hat er sich selbst begriffen, er spricht zu den Geisterfahrenen ganz unmittelbar. Und darüber hat er sich eine Führungsrolle zugeschrieben und er hat gleichzeitig die Funktion des Leides und des Erleidens für die Erfahrung Gottes zentral genommen. Und das ist etwas, weswegen ihn ja Luther auch als Schwärmer und Spiritisten bezeichnet. Luther ist der tiefen Überzeugung, Gott hat sich offenbart in der Schrift. Und das ist die Grenze. Müntzer wirft ihm vor, er mache aus der Heiligen Schrift tote Buchstaben und wolle die eigentlich gar nicht wirklich öffnen, trotz seiner Bibelübersetzung. Und Müntzer denkt, der Endkampf steht bevor. Also er hatte ein zutiefst apokalyptisches Denken. Er glaubt, es steht der Endkampf bevor um das Reich Gottes. Die Bauern müssen durch dieses tiefe Tal des Leidens hindurchgehen und sie müssen kämpfen, aber nicht für ihre sozialen Rechte, sondern für Gott. Das ist seine Vorstellung. Also eigentlich ist sozusagen Müntzer als Bauernkriegsführer, der er ja dann zeitweise auch war, als er mit den Bauernhaufen herumgezogen ist und dann nach Frankenhausen, das war ein fundamentales Missverständnis. Er, in mehreren seiner Schriften schreibt er ganz deutlich, dass es nicht darum geht und den Bauern sollte es auch nicht darum gehen, ihre soziale Lage zu verbessern, sondern es sollte ihnen darum gehen, das Reich Gottes zu erringen. Und weil die Fürsten am Irdischen hängen, deswegen müssen sie dran.
Für Freiheit und Gerechtigkeit, 500 Jahre Bauernkrieg, das ist unser Thema heute im Forum hier bei SWR Kultur mit der Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler, die eben gesprochen hat, mit der Historikerin Lyndall Roper, dem Rechtshistoriker David von Meinburg. Der Bauernkrieg hat ein interessantes Dokument hervorgebracht, von dem schon die Rede war, nämlich die sogenannten 12 Artikel. Die kennt heute kaum jemand, entstanden 1525 in Memmingen, eine Schrift, die Forderungen formuliert, ganz allgemein gesprochen, nach einem besseren Leben. Herr von Meyenburg, was für eine Schrift ist das? Was steht da unterm Strich drin?
Also die Schrift ist sehr interessant. Sie ist auch in gewisser Weise ein Unikum im Bauernkrieg. Es sind zunächst einmal Bauernartikel. Die gab es in sehr großer Zahl. Was diese Schrift so besonders macht, ist, dass sie eine biblische Begründung für die Forderungen der Bauern versucht. Und zwar durch ein längeres Vorwort, durch Bibelzitate, die am Rand notiert sind, in akademischer Tradition, als Marginalglossen sozusagen, wie man das in der Wissenschaftsgeschichte nennt. Und dann auch nochmal ein Schlusssatz, in dem gesagt wird, dass alles, was sie fordern, sich vor dem göttlichen Recht rechtfertigen muss. Und wenn ihnen nachgewiesen würde, dass eine ihrer Forderungen nicht stimmt, dann würden sie sich davon auch überzeugen lassen. In der Sache selbst.
Genau, ja, nennen Sie doch mal 2, 3 ganz zentrale Forderungen vielleicht, damit wir uns das vorstellen können.
Genau, die Forderung, die jetzt auch in der Bauernkriegshistoriografie eine besondere Rolle spielt, jetzt auch in den vielen Gedenktagen eine Rolle spielen wird, ist Artikel 3, in dem die Freiheit von der Leibeigenschaft gefordert wird. Das wurde ja gerade schon gesagt. Also die Leibeigenschaft, die brachte im Prinzip 4 Nachteile. Sie band den Bauern an die Scholle. Er durfte sein Land nicht verlassen ohne Erlaubnis. Er durfte nicht heiraten. Die ungenossame Ehe war verboten. Außerhalb der Gruppe der Leute, die ebenfalls demselben Leibherrn gehörten. Es waren Dienste und Abgaben zu leisten. Und besonders, deswegen bekam das nochmal einen eigenen Artikel, das ist der Artikel 11, waren die Todfallabgaben verhasst. Das heißt, in dem Moment, in dem die Familie am empfindlichsten war, wenn nämlich der Bauer starb, dann nahm man ihm auch noch das beste Stück Vieh aus dem Stall. Das hat sehr viel Unmut erzeugt. Das war eine wichtige Forderung, Freiheit von der Leibeigenschaft. Die übrigen Forderungen beziehen sich sehr stark, da knüpfe ich auch wieder an vorhin an, auf Naturschätze. Das Fischen wurde schon erwähnt, die Nutzung der Wälder und so weiter. Was an dieser Stelle interessant ist, und da muss ich dann so ein kleines Fragezeichen an das große Wort Menschenrechte machen. Die Einheit, um die es da ging, ist eigentlich weniger der eigene Mensch, sondern das sind die Gemeinden, die Dörfer sollen das Recht haben. Und das ist im Prinzip auch die Idee, man möchte Rechte zurückgewinnen, von denen man der Meinung war, dass sie rechtswidrig durch die Herrenseite entzogen worden sind. Also die Nutzung der Wälder durch die Gemeinden, die Almenten, also die gemeinsame Weide, die Holznutzung und so weiter, das waren wichtige, für die Wirtschaft wichtige, auch fürs Überleben teilweise wichtig, denn Eiweißträger wie Fisch waren wichtig. Deswegen gab es vor dem Bauernkrieg immer auch Regelungen, dass zum Beispiel schwangere Frauen ein besonderes Recht haben zu fischen oder Fisch zu genießen, um eben nicht in Lebensgefahr zu geraten. Und all dies wurde durch die Herrenseite in einem recht einseitigen Akt über viele Jahrzehnte immer mehr in Frage gestellt. Und gegen diese Eingriffe wehrte sich die Gemeinde. Übrigens, letzter Gedanke noch dazu, ganz wichtig, das wurde vorhin auch schon angesprochen, Nachhaltigkeit. In den 12 Artikeln schreiben die Bauern ausdrücklich, sie wollen nur so viel Holz dem Wald entnehmen, wie sie für die Feuerung und fürs Feuer oder fürs Bauen brauchen. Sie wollen das nicht kommerzialisieren, sie wollen keinen Holzhandel aufmachen und sie wollen dafür sorgen, dass das Holz wieder nachwächst. Also ganz offensichtlich gab es damals einen Diskurs zwischen den Bauern und ihren Herren über die Frage der Nachhaltigkeit. Das finde ich sehr interessant.
Nach allem, was Sie sagen, Herr von Meyenburg, das klingt ja nach ganz plausiblen, nach überlegten, auch nach moderaten Forderungen. Und wer solche Forderungen formuliert oder liest, das setzt auch eine gewisse Bildung voraus. Wie geht das zusammen mit dem Bild vom ungebildeten Bauern, Frau Münkler?
Naja, also die Bauern hatten natürlich Unterstützung. Also es ist ja nicht so, dass die Bauern die 12 Artikel selbst formuliert hätten, sondern da waren ein Theologe und ein Schreiber von Memmingen dabei, die haben das für sie gemacht und da dürften auch die theologischen Aspekte darüber hineingekommen sind, denn die Bauern beziehen sich ja in der Frage, welche Steuern sie zu zahlen bereit sind. Den Großzehnt wollen sie weiter bezahlen, aber den Kleinzehnt, der sei nicht biblisch. Sie beziehen sich auf das 5. Buch Mose. und sagen, das ist nicht biblisch und den wollen wir nicht mehr zahlen. Kleinzehnt heißt die Abgaben für Obst und Gemüse und für Kleinvieh. Der Großzehnt ist für die Getreideernte. Aber sie haben eben auch, ich meine, die erste Forderung in den 12 Artikeln ist, die Gemeinden wollten ihre Pfarrer selbst wählen. Hm. Und sie beanspruchen dann, dass der Großzehnt auch dafür eingesetzt wird, für die Unterhaltung der Pfarrer. Also sie haben, das hat Herr von Meinbock jetzt schon schön gesagt, also diese Gemeindeorientierung. Und die Gemeindeorientierung, die rechtfertigen sie dadurch, dass sie sich auf die Bibel beziehen. Hm. Und von daher, also es gibt mehrere Stellen, wo sie sich auf die Bibel beziehen und sie sagen dann, und da kommt dann doch wieder so ein lutherischer Einfluss hinein, dass sie sagen, sie wollten sich von der Obrigkeit in allen ziemlichen und christlichen Sachen gerne, dem wollten sie gehorsam sein, aber was denn ziemlich und christlich ist, das wollen sie selbst entscheiden. Und sie sagen, sie würden von ihren Forderungen nur Abstand nehmen, wenn man es uns mit Grund der Schrift, also auf der Grundlage der Heiligen Schrift erklärt. Hm. Und sich selbst fühlen sie vollkommen im Recht. Sie sprechen von Liebe, Fried und Einigkeit und nur die Wiederchristen und Feinde des Evangeliums, die seien diejenigen, von denen die Gewalt ausgehe.
Lyndall Roper, Sie sprechen ja sogar von einem Weltbild christlicher Brüderlichkeit.
Ja, Brüderlichkeit ist sehr wichtig, weil das ein Verständnis ist, also wie und was wir einander verschulden. Und das finde ich sehr wichtig, dass die darüber nachgedacht haben. Also was sind faire Arbeitsverhältnisse? Wie können wir einander helfen? Also es scheint sehr naiv, aber sie haben sich Gedanken gemacht, wie Arbeitsbeziehungen und wie Ressourcen faire geteilt werden sollten. Und ich finde es auch so schön in dem dritten Artikel, wo sie sagen, dass wir frei sein und sein wollen. Wir wollen auch frei sein. Das finde ich so schön ausgedruckt in diesem dritten Artikel.
Herr von Meinburg, haben diese 12 Artikel den Kriegsverlauf in irgendeiner Weise beeinflusst?
Das ist eine ganz spannende Frage. Ein interessanter Aspekt ist zum Beispiel, dass die Leibeigenschaft, von der wir gerade gesprochen haben, zum Beispiel im deutschen Südwesten sehr stark verbreitet war, wenn auch nicht überall. In Thüringen aber beispielsweise überhaupt nicht vorhanden war und trotzdem die 12 Artikel dort so eine große Wirkung hatten. Ich glaube, die 12 Artikel haben auch eine starke symbolische Bedeutung gehabt. Das war das Dokument, auf das sich alle einigen konnten, wo alle mitgehen konnten. Ohne dass jetzt die einzelnen Forderungen jeweils für jedes einzelne Dorf zugetroffen haben oder für das Dorf wichtig gewesen sind. Übrigens, natürlich ist das das Produkt von Theologen gewesen, diese 12 Artikel. Die Grundlage sind aber die Artikel von Memmingen oder vom Waldringer Haufen gewesen, also durchaus real auf bäuerliches Wirken zurückgehende Artikel. Die Bauern, das wäre noch ganz wichtig, da würde ich gerne noch eine kleine Geschichte erzählen. Die Bauern waren nicht dumm, die waren sogar sehr gebildet. Ich habe einen Fall rekonstruieren können, wo die Bauern gegen ein Kloster geklagt haben. Die haben es also auf dem Klageweg versucht. Schon vor dem Bauernkrieg ging der Fall los und er endete dann nach dem Bauernkrieg. Und da sind zwei Bauern aufgetreten, die waren im römischen Recht ausgebildet. Die konnten vor Gericht auftreten und römisches Recht zitieren. Und ich habe keine Unterstützung dieser beiden Bauern gefunden im Hintergrund, dass da irgendein Jurist im Hintergrund ihnen eingeflüstert hat, was sie da sagen müssen. Das heißt, es ist eine große, auch juristische Kompetenz in diesen Dörfern offensichtlich vorhanden gewesen. Und das ist ein großes Forschungsgebiet, was mich interessiert, wo ich in der Zukunft noch ein bisschen mehr mich beschäftigen will, dass wir nicht dieser Medien, das ist auch ein Ergebnis dieser Medienschlacht gewesen, die Bauern als dumm und als viehisch, man hat sie als Säue bezeichnet, die zusammenlaufen. Das ist ein völlig falsches Bild. Das hat sich bis in die heutige Historiografie getragen. Wir müssen die Bauern, glaube ich, ganz anders verstehen und ganz anders rekonstruieren, wenn wir sie wirklich verstehen wollen.
Und Frau Mückler, wenn wir jetzt am Ende der Sendung, wir sind leider schon fast am Ende, den Krieg bilanzieren wollen. Was passierte nach 1526? Eine Bewegung, sagen wir, von unten gescheitert. Welche Wirkung hatte der Bauernkrieg langfristig?
Naja, für die Bauern eigentlich keine positiven. Also nach der Niederschlagung dieser Bauernaufstände, des Aufruhrs des gemeinen Mannes, verschlechtert sich die Situation der Bauern. Eigentlich kann man ja nicht sagen, dass sie mit ihren Forderungen sehr erfolgreich gewesen sind. Sie ziehen sozusagen blutig geschlagen, wenn sie nicht auf dem Schlachtfeld hingerichtet werden nach der Schlacht, was ja in Frankenhausen in großer Zahl passiert, ziehen sie zurück. Und eigentlich kann man sagen, in der Art, Forderungen zu formulieren, erreichen sie dieses Niveau nie mehr wieder. Das ist schon eine sehr gescheiterte Revolution und fällt quasi in das Feld der gescheiterten Revolutionen, von denen die deutsche Geschichte ja nicht ganz arm ist. Und von daher ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum der Bauernkrieg nur dort, wo man institutionalisiert in der DDR quasi auf eine revolutionäre Eigengeschichte zurückschauen wollte, da wurde der Bauernkrieg dann gefeiert und mit diesem riesigen Monument geehrt, wohingegen er in der Bundesrepublik eigentlich zu den vergessenen, verlorenen Revolutionen gehört.
Wir können jetzt nicht über die unterschiedlichen Rezeptionen des Bauernkriegs in Ost und West eingehen. Das wäre eine eigene Sendung, sei es als Revolution des Arbeitervolkes oder als Versuch der Bauern, sich aus sozialer Not zu befreien. Deshalb vielleicht nur die eine Frage zum Schluss. Lindell Roper, was ist denn heute die maßgebliche Sicht auf die Ereignisse von 1525? Wie sind sie heute? Wie ordnet man sie heute ein?
Ha, gute Frage. Es ist interessant zu sehen, dass wir alle in irgendeiner Weise viel mehr Wert auf die religiöse Seite des Bauernkriegs legen. Wir verstehen es mehr als eine religiöse Bewegung, wie früher der Fall gewesen ist. Und vor Jahren haben wir den Bauernkrieg als Revolution des gemeinen Mannes verstanden. Und es ist sehr viel dran, weil eben, wie gesagt, waren es nicht nur Bauern, die daran beteiligt waren. Aber der gemeine Mann war ein politischer Akteur. Die gemeine Frau hingegen, in der damaligen Sprache, die war die Prostituierte. Und da, wo ich mehr forschen möchte, wäre eben diese Frage von Brüderlichkeit, Bruderschaft, was es bedeutet hat, inwiefern Frauen sich als Teil einer brüderlichen Gemeinschaft hätten fühlen können. Denn ohne die Unterstützung von den Frauen auf den Bauernhöfen, wo die Männer in den Haufen gewesen waren, ohne ihre Unterstützung hätte es keinen Bauernkrieg gegeben.
Herr von Meyenburg, letzte Frage an Sie. Es wurde im vergangenen Jahr und es wird in diesem Jahr noch an eine andere Revolution erinnert, an die von 1848-49, als ein Ereignis, das gerade durch sein Scheitern zur Erfolgsgeschichte geworden ist. Die Demokratie kam spät, aber sie kam. Wie sind die Bauernkriege in die deutsche Geschichte einzuordnen?
Das finde ich eine unheimlich schwierige Frage. Das ist auch nicht so die Forschungsperspektive. Wir versuchen immer erstmal vor Ort zu verstehen, was dort die Motive waren. Und diese langfristigen Entwicklungen sind schwierig. Ich sehe den Bauernkrieg ganz anders als die Revolution von 1848. Eine ganz andere Trägerschicht. Das war eine bürgerliche Bewegung. Die hatte die Philosophie der Aufklärung im Gepäck. Das war im Bauernkrieg eigentlich noch nicht der Fall. Beim Bauernkrieg ging es für mich auch weniger um den einzelnen Menschen als mehr um gemeindliche Rechte, um die Rückgewinnung von Rechten, die man im Mittelalter mal hatte. Mhm. Also insofern würde ich eher die Unterschiede als die Gemeinsamkeiten sehen. Übrigens, ich finde, dass der Bauernkrieg gescheitert sei, das ist auf der politischen Ebene bestimmt richtig, auf der symbolischen politischen Ebene. Auf der juristischen Ebene sehe ich es etwas optimistischer, denn es beginnt eine Zeit, in der den Bauern gelang, sich auf gerichtlichem Wege auch eigene Rechte zu sichern und auf ihre Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Und sie haben auch hin und wieder gewonnen. Sie haben nicht immer gewonnen, sie haben häufig verloren. Aber zum Beispiel die Bauern, von denen ich vorhin sprach, haben ihren Rechtsstreit gewonnen gegen die Abtei Rott am Inn. Also es gab durchaus auch Erfolgsgeschichten, wobei ich völlig zustimme, dass der Bauernkrieg als Ganzes zu den gescheiterten Revolutionen gehört. Aber ich glaube, das ist eine vielleicht auch vergleichend interessante Fragestellung, welche Folgewirkungen hatte so ein Konflikt, die man nicht so offensichtlich sieht, die mehr im Verborgenen laufen. Die Rechtsgeschichte ist da so ein typisches Beispiel dafür, dass bestimmte Dinge lange brauchen und am Ende vielleicht dann doch erfolgreich sind.
Für Freiheit und Gerechtigkeit, 500 Jahre Bauernkrieg, das war das Thema heute im Forum hier bei SWR Kultur. Und es haben diskutiert die Historikerin Lyndall Roper von der University of Oxford, die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler von der Technischen Universität Dresden und der Rechtshistoriker David von Mayenburg, er lehrt an der Uni Frankfurt am Main. Danke Ihnen dreien für diese Diskussion und Ihnen allen fürs Zuhören. Hinweise auf die erwähnten Bücher finden Sie online auf swrkultur.de/forum. Mein Name ist Gregor Papsch. Einen schönen Abend.